Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Mit einem Mann, der weiß, wie wir ticken. Henning Beck. Als Neurowissenschaftler beschäftigt er sich mit dem, was in unserem Gehirn so vorgeht. Er ist außerdem deutscher Meister im Science Slam. Außerdem behauptet er in seinem aktuellen Bestseller, Irren ist nützlich. Herzlich willkommen, Henning Beck.
Ja, hallo.
Ich nehme an, Herr Beck, Sie haben heute Morgen Tageszeitung gelesen, oder?
Das kommt vor, ja.
So Pi mal Daumen. Wie viel Prozent von dem, was Sie heute Morgen gelesen haben, schätzen Sie, bleibt in Ihrem Hirn hängen?
Oh, grundgütiger. Also häufig ist es so, wenn ich jetzt einen Artikel lese und dann habe ich den durchgelesen, manchmal weiß ich gar nicht mehr genau, wie der jetzt en Detail begonnen hat. Aber ich sage mir immer, es geht ja nicht darum, sich an jedes Wort zu erinnern, sondern die ganze Struktur zu verstehen. Also ich sage immer, ich nehme das auf, dann lese ich das und dann mache ich erstmal nichts. So, und dann warte ich, bis das verdaut wird in meinem Kopf. So ähnlich wie mein Müsli. Ich esse morgens gerne Müsli, weil das geht einfach und schnell. Aber ich hoffe natürlich, dass diese Müsli-Moleküle dann verdaut werden zu Muskelmolekülen. Das geht natürlich nur, wenn ich nicht permanent Müsli esse, sonst platze ich irgendwann.
Also das heißt, Sie machen eine gezielte Pause nach dem Tageszeitungslesen.
Genau.
Das war dann in diesem Fall die Fahrt von Frankfurt, wo Sie wohnen, nach Mainz.
So ist es. Und dann sitze ich da und dann mache ich da nichts. Auch wenn ich jetzt in der S-Bahn sitze oder so, dann mache ich da nichts. So, und dann weiß ich, dass mein Gehirn quasi die Informationen verdaut, so wie auch das Müsli ein bisschen verdaut wird. Und dann hoffe ich, dass daraus Wissen wird und ich mich an die wichtigsten Sachen dann später erinnern kann.
So, jetzt habe ich Ihr Buch gelesen, Irren ist nützlich. Das hat rund 350 Seiten. Ihre Prognose, wie viel wird davon bei mir hängen bleiben? Also natürlich nicht wörtlich, sondern was den Informationsgehalt betrifft.
Ah, oh, da wird sehr viel hängen bleiben. Da bin ich mir sehr sicher.
Oh, Sie sind ja optimistisch.
Nein, das ist ja, es geht ja, wie gesagt, gar nicht darum, dass man sich an jedes Detail erinnert, sondern manchmal ist vielleicht auch wichtig zu wissen, was war so diese Idee, die in so einem Kapitel war. Generell, wenn man Bücher liest, stellt man fest, Menschen erinnern sich gar nicht an jedes Detail, können aber trotzdem sagen, ah, was interessant war oder weniger interessant war. Und später, wenn man nochmal nachschlagen will, kann man wieder schnell darauf zugreifen und es wieder aktivieren. Deswegen ist es übrigens ganz clever, wenn man sich an Bücher erinnern will, wenn man dann ein gedrucktes Buch nimmt. Weil da merke ich mir nicht nur, was da drin steht, sondern auch, wo das steht. Du merkst ja sofort, ah, das war oben, unten rechts, vorne, es stand hinten auf der Seite mit der Ecke. Und genau deswegen bauen wir uns dann so eine Struktur in dem Buch auf und wir erinnern uns auch an das gesamte Werk gewissermaßen.
Ich lese ja relativ viele Bücher, weil ich auch immer wieder Studiogäste vorbereite, die Bücher geschrieben haben. Und ich habe mich schon ganz oft geärgert, dass ich nicht all das, was ich da an spannenden Informationen lese, auch behalten kann. Dann wäre ich sowas wie ein wandelndes Lexikon. Das finde ich super attraktiv. Woran liegt es, dass ich das wieder vergesse?
Wollen Sie das wirklich? Die Sache ist nämlich, wenn Sie sich an ganz vieles erinnern können, wird es extrem aufwendig, das zu organisieren. Wir wissen aus vielen Analysen, je mehr man Informationen man verarbeitet, in Datenbanken beispielsweise, auch im biologischen System, irgendwann wird es sehr aufwendig, wenn man sehr viele Infos hat, sehr viel Wissen auch dann hat, das zu organisieren. Es dauert dann viel länger, um darauf zuzugreifen. Man muss unterscheiden, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Wenn man ganz viel weiß, wird es irgendwann extrem lange dauern, bis man auf dieses Wissen auch zugreifen kann und das kombinieren kann. Das Gehirn macht es viel besser. Das sagt sich gar nicht, ich muss mir alles merken, das ist sowieso sehr aufwendig und dauert irgendwann dann auch sehr lange. Man erinnert sich an das Wichtige. Das Gehirn priorisiert gleich am Anfang und sagt, vieles kann vergessen werden, einige wichtige Sachen können wir auch behalten. Und da unterscheiden sich clevere und intelligente Menschen von weniger intelligenten darin, wie gut man den ganzen Schrott und das Unnötige raussortieren kann.
Also ist es gar nicht schlimm, wenn ich vergesse.
Nein, das ist eine große Kunst. Stellen Sie sich vor, Sie würden alles behalten. Das wäre ja ein unfassbar Aufwand, da sich an jedes Detail zu erinnern und dann zu unterscheiden, was war wichtig und weniger wichtig. Ja, das spart man sich dadurch. Das clevere Vergessen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Beck, bevor wir über Schwächen unseres Gehirns sprechen, lassen Sie uns mal drüber sprechen, wie unser Gehirn überhaupt so tickt. Sie haben ja noch ein anderes schönes Buch geschrieben, Hirnrissig, und mit den größten Mythen, die es bezüglich unseres Gehirns gibt, aufgeräumt. Sie sind ganz klar ein Mann, ich bin eine Frau. Wie unterschiedlich sind unsere Gehirne alleine aufgrund dieser Tatsache?
Ja, also Männer und Frauen unterscheiden sich. Auch anatomisch im Gehirn. Männergehirne sind in der Regel ein bisschen größer und schwerer als Frauengehirne. Das liegt aber daran, dass Männer auch größer und schwerer sind. Und mehr Masse braucht auch mehr Hirn, um diese Masse zu steuern. Das heißt noch nicht, dass man dann super intelligent ist. Also ein Wal, der hat auch ein Riesengehirn, das ist, keine Ahnung, fünfmal größer als unseres, trotzdem keine geistige Leuchte. Ja, man sieht, die Größe allein ist nicht alles beim Gehirn. Man stellt interessanterweise fest, Männer- und Frauengehirne unterscheiden sich ein bisschen strukturell. Frauengehirne sind häufig ein bisschen symmetrischer, ein bisschen kompakter, ein bisschen kleiner, nicht so ausgebeult wie die männlichen Gehirne. Aber die Aktivität, wie ein Gehirn funktioniert, und mag sich im Detail unterscheiden, aber trotzdem sind die Leistungen häufig ähnlich. Also Männer und Frauen können beide gleich gut mit Wörtern umgehen, ähnlich gut rechnen im Durchschnitt. Es gibt da jetzt keine kognitiven Unterschiede in dem Sinne.
Aber es wird doch zum Beispiel immer wieder behauptet, dass Frauen besser Sprachen lernen können, sich besser ausdrücken können, Männer ein besseres räumliches Denken haben.
Da muss man aufpassen. Also viele dieser Studien wurden durchgeführt in einem sterilen Labor und da hat man versucht, eine standardisierte Bedingung zu schaffen, damit man sich mehr Wörter beispielsweise zusammen kombinieren kann. Ja, das können Frauen im Labor besser. Männer können auch besser Würfel drehen. Wofür man das auch immer brauchen mag. Ja? In der Wirklichkeit, da laufe ich ja nicht rum und drehe permanent Würfel irgendwo rum. Sondern das räumliche Vorstellungsvermögen ist, da spielen viel mehr Dinge rein. Und da stellt man fest, in wirklichen realen Situationen unterscheiden sich dann Männer und Frauen gar nicht mehr so sehr. Das Einzige, was tatsächlich stimmt, oder zwei Dinge. Das eine ist, man kann Frauen leichter einreden, dass sie nicht so viel können wie Männer. Das gibt schöne Studien, die zeigen, wenn man Mädchen sagt, dass sie nicht so gut in Mathe sind, sind sie tatsächlich schlechter in Mathe, weil sie das tatsächlich glauben. Und Jungs sagen, nee, dem zeige ich es erstmal, ich bin doch nicht so schlecht. Und das nennt man stereotype Bedrohung. Also man kann es Frauen leichter einreden, obwohl es gar nicht der Fall ist. Und das andere ist, dass es bei Männern mehr Extreme gibt. Also in beide Richtungen. Es gibt bei Intelligenz oder bei Mathevermögen mehr extrem schlaue Männer, aber auch mehr extrem doofe. Und das mittelt sich dann wieder raus und im Durchschnitt sind wir dann wieder alle gleich schlau.
Sie haben noch mit einem anderen Klischee aufgeräumt. Sie sagen, dass Frauen und Männer gleich viel reden. Sie sind der Erste, den ich kenne, der das sagt. Weil normalerweise sagen doch alle Frauen reden deutlich mehr als Männer.
Interessant ist aber, dass man feststellt, wenn man so mit solchen Aufnahmegeräten untersucht, wie viele Wörter reden Männer und Frauen, dass sich das gar nicht groß unterscheidet. Vielleicht ist es so, dass Frauen und Männer in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich viel reden. Also vielleicht mag es Männer geben, die sagen, ach komm, abends liege ich mal da und sag mal nix. Ja, war anstrengender Tag und dann möchte die Frau reden oder umgekehrt. Im Laufe des Tages reden Männer dann mehr, wo eine Frau dann weniger sagen will. Tatsächlich ist es so, es gibt keinen großen Unterschied im Kommunikationsverhalten, was die Anzahl der Wörter betrifft.
Sie haben vermutlich einen anderen IQ als ich. Nicht, weil wir Mann und Frau sind, sondern weil wir einfach zwei verschiedene Menschen sind.
Ja.
Hat einer von uns in der Genlotterie einfach ein bisschen mehr Glück gehabt als der andere? Oder haben Sie vielleicht mehr gearbeitet als ich dafür?
Also, ich weiß nicht. Ja, na gut. Also Gene und Umwelt kann man gar nicht so genau trennen. Das beeinflusst sich gegenseitig. Die Umwelt kann die Gene beeinflussen. Ja, so wie es kann ja sein, dass es ein Umfeld entsteht, wo ein Gen häufiger abgelesen werden muss. So ähnlich wie ein Kochbuch. Da steht auch ein Rezept drin, aber je nachdem, welche Freunde mich besuchen, nehme ich das eine oder das andere Rezept. Bei Genen ist das ähnlich. Je nachdem, wie die Umwelt ist, wird das eine Gen mal benutzt und mal ein anderes Gen. Und das kann dazu führen, dass Gene sich unterschiedlich ausprägen oder sich mit der Umwelt so vermischen. Und deswegen kann man das gar nicht so genau trennen.
Aber ich dachte immer, so Stand der Forschung ist, dass Intelligenz einen hohen erblichen Faktor hat.
Ja, wenn es darum geht, wie relativ intelligent man ist zu anderen. Da ist es tatsächlich so, dass.
Aber darauf kommt es ja letztlich an, oder?
Ja, aber das bedeutet noch nicht, dass ich absolut schnell denken kann. Ja, es kann ja auch sein, dass ich relativ weniger schlecht denke als die anderen.
Ja, das reicht ja im Zweifel schon.
Ja, wenn ich schneller bin als die anderen, ist ja schon mal nicht schlecht. Ja. Aber es ist
dann
tatsächlich.
Dann komme ich ja schon eher ins Ziel.
So ähnlich wie ich nicht absolut gut Fußball spielen kann. Ich kann immer nur relativ besser spielen als die anderen. Selbst wenn die Bayern die nächsten 50 Meisterschaften gewinnen, was ich nicht hoffe, dann heißt das noch nicht, dass es eine absolut gute Fußballmannschaft ist. Sie sind immer nur relativ besser als der Rest. Der Rest kann ja auch grottenschlecht spielen.
Aber im Prinzip, wie viel intelligenter ich im Vergleich zu den anderen bin, hängt schon stark damit zusammen.
Gene spielen da eine große Rolle, keine Frage. Wir können jetzt nicht trennen, die Gene machen 80% aus und die Umwelt 20%, weil wie gesagt, Gene und Umwelt beeinflussen sich gegenseitig. Aber natürlich ist es so, dass Gene einen maßgeblichen Anteil daran haben, wie sich so ein Gehirn entwickelt. Also viele Strukturen und die Biochemie, der Stoffwechsel eines Gehirns wird natürlich stark genetisch kontrolliert.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Jetzt lassen Sie uns nochmal auf Ihr aktuelles Buch Irren ist nützlich und auf unsere Gedankenschwächen zurückkommen. Bevor Sie heute Morgen hier angekommen sind, habe ich mich kurz hingesetzt und mir vorgenommen, jetzt konzentriere ich mich nochmal auf die Fragen, die ich Henning Beck stellen will. Leider lag mein Smartphone daneben.
Das ist Pech, ja.
Also habe ich kurz die WhatsApps gecheckt, habe gedacht, oh, wenn du jetzt schon WhatsApps drin bist, guckst du auch mal, ob neue Mails angekommen sind. Kurzum, es war eine Viertelstunde wieder weg. Wieso lassen wir uns so leicht ablenken, wenn wir eigentlich was anderes zu tun haben?
Ja, also Ablenkung ist eine Riesenschwäche des Gehirns, weil der stärkste Trieb, den wir haben, ist die Neugier. Stärker als jeder andere Trieb. Du kannst alles irgendwie unterdrücken, aber die Neugier nicht. Wir lieben es, überrascht zu werden. Wir lieben es auch, abgelenkt zu werden, was Neues zu erfahren. Weil wenn wir das nicht tun würden, dann würden wir uns auch nie für was anderes interessieren. Und dann hätten wir, keine Ahnung, wären wir nicht durch die Welt gezogen und hätten neue Länder erkundet. Und Smartphones oder solche Geräte sind genau dafür gebaut worden. Sie sind genau dafür gebaut worden, dass sie uns an dieser verwundbarsten Stelle, wenn man so will, treffen. Nämlich unsere Suche nach Neugier. Und sobald etwas blinkt auf so einem Smartphone, sobald es vibriert, sobald sich irgendwas ändert, das ist das Kriterium dafür, dass wir hinschauen. Gar nicht so sehr, wer schickt mir eine Nachricht, sondern überhaupt, dass da was passiert. Und sofort greifen wir hin und interagieren damit, weil es so anders geworden ist. Und das ist extrem schwer abzustellen.
Ja. Wie kann ich es denn abstellen? Haben Sie da Tipps?
Also was man machen kann, man kann es so ein bisschen dosieren. Man ist ja auch nicht den ganzen Tag hungrig, weil man isst ja Frühstück, Mittag, Abend und zwischendrin vielleicht noch was. Und vielleicht kann man das auch versuchen, wenn man Medien nutzt, dass man das zu gewissen Zeiten macht und sagt, okay, in den Zwischenzeiten werde ich nicht gestört und verliere dann auch so ein bisschen meinen Hunger für diese
Ablenkung. Zwischenzeiten lege ich es einfach weg.
Genau, oder auch, man muss es tatsächlich auch weglegen. Es zeigt sich auch, wenn das Smartphone einfach nur da liegt und es ist ausgeschaltet, es ist gar nicht erreichbar. Trotzdem, die reine Anwesenheit eines solchen Gerätes führt schon dazu, dass man weniger konzentriert bei der Sache ist und sich mehr auf dieses Smartphone dann stürzt und gar nicht mehr so konzentriert arbeiten kann. Also es muss tatsächlich weggelegt werden dann.
Ja. Es gibt ja auch Studien, dass ziemlich viel Arbeitszeit dabei drauf geht. Ich glaube, bis zu einer Stunde, ne, am Tag, dass Leute private E-Mails checken oder.
Ja,
oder
Wahnsinn. Also, und das immer in so kleinen Häppchen, nicht wahr? Es ist ja nicht so, dass man eine Stunde da sitzen würde und Katzenvideos anschaut, sondern es ist da mal eine Minute, hier mal drei Minuten, da mal ein paar Minuten so und dann summiert sich das. Und das ist eigentlich auch nicht so gut, weil das unterbricht immer so einen Rhythmus. Man kommt gar nicht in so einen Flow, in so einen Arbeitsfluss rein, weil man immer so abgehackt wird.
Ja. Gleichzeitig sagen Sie aber, es gibt auch wirklich positive Formen von Ablenkung. Welche wären das denn?
Die Inspiration. Wenn ich jetzt ein Problem habe und ich komme nicht weiter und ich arbeite konzentrierter dran und ich fokussiere mich, dann ist jedes kleine Türquietschen, jedes klingelnde Smartphone, alles, was um mich herum ist, eine störende, nervende Ablenkung. Wenn ich aber sage, okay, ich nehme jetzt eine Phase raus und gehe von diesem Problem weg, ich komme nicht weiter, ich mache eine Pause beispielsweise, ich trete bewusst von dem Problem zurück. Auf einmal werden dieselben Geräusche, dieselben Eindrücke, was vorher abgelenkt hat, werden zu so einer Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen. Werden auf einmal neue Eindrücke, die wir ganz ungezwungen und ganz unkonzentriert, wenn man so will, auf ein Problem wieder zurückwerfen kann. Und plötzlich sieht man ein Problem, eine Aufgabe in einem neuen Licht. Und deswegen kommen Menschen auf gute Ideen, wenn sie nicht fokussiert und konzentriert an einer Sache sitzen.
Also das heißt, wenn ich kreativ arbeiten soll, mir irgendwas überlegen soll, dann bringt es mir gar nichts, wenn ich mich einfach an den Schreibtisch setze und alle Störquellen ausschalte.
Das ist gut am Anfang, um erstmal zu kapieren, warum soll ich denn überhaupt kreativ sein? Was ist das Problem, um was es geht? Da kann man sich durchaus drauf konzentrieren. Und dann fragt man Menschen, wo kommen gute Ideen? Und dann kommt sowas wie unter der Dusche, beim Autofahren, beim Sport machen, beim Geschirr abtrocknen. All diese Dinge, wo man nicht konzentriert bei der Sache ist, weil man gedanklich so ein bisschen umherwandert und plötzlich diese ganzen Ablenkungen oder sagen wir neue Eindrücke plötzlich nehmen und auf das Problem zurückwerfen. Wir nennen das in der Wissenschaft Mind-Wandering, das Gedankenwandern. Dass man so ein bisschen, wie soll ich sagen, umherwandert, tagträumt und plötzlich die Chance bekommt, neue Eindrücke, Ablenkungen vielleicht, sich davon inspirieren zu lassen.
Das heißt im Klartext, wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann sollte ich am besten wirklich gezielt meinetwegen in den Café gehen mal.
Gezielt ungezielt sein vielleicht. Also man muss sich auf eine Aufgabe konzentrieren, richtig reinwühlen, auch mal genervt sein davon. Ja, nicht immer so schnell zufrieden sein. Man stellt fest, die glücklichen Menschen ändern nicht die Welt. Weil wenn du glücklich bist, warum sollst du dann was ändern? Ist ja alles gut. So ein bisschen unzufrieden sein, ein Problem haben, was einen nervt, aufregt. Und dann stellt man fest, davon mal einen Schritt zurücktreten. Diese Balance aus Konzentration und Entspannung, das ist das, was wir besonders gut können.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben ja gerade drüber gesprochen, Herr Beck, wie leicht wir uns ablenken lassen. Denken wir mal an eine ganz andere Situation. Elfmeterschießen 1976, den legendären Elfmeter von Uli Hoeneß im Endspiel der Europameisterschaft. Er schießt so weit in den Belgrader Nachthimmel, dass böse Zungen bis heute behaupten, der Ball wäre immer noch nicht wieder aufgetaucht. Hat das was damit zu tun, dass sich Hoeneß hat ablenken lassen im entscheidenden Moment?
Das ist ein wunderschönes Beispiel, was zeigt, wie unser Gehirn funktioniert. Es ist nicht perfekt. Und da kann man sagen, das ist ja voll doof, dass man da verschossen hat. Und das ist richtig.
Klar. Das hat die Deutschen um die Europameisterschaft
gebracht. So ist es wohl. Keine Frage. Interessant ist, das Gehirn baut immer solche Ungenauigkeiten ein. Und in diesem konkreten Moment kann es durchaus gewesen sein, dass Uli Hoeneß vielleicht ein bisschen zu sehr darüber nachgedacht hat, wie er diesen Elfmeter schießen will. Das nennt man Übererregungsfalle. Also man ist so stark erregt, man ist so aufgeregt, so konzentriert, bloß nicht übers Tor schießen, dass dieses Muster so stabil wird und dann schießt übers Tor. interessant ist, wenn Menschen gar nicht so sehr nachdenken müssen. Die laufen einfach hin, so nach dem Motto Hirn aus und losgeballert. Dann trifft man häufiger ins Tor, als wenn man sich ganz genau konzentriert, wie die Bewegung sein muss.
Also wenn ich jetzt böse bin, sage ich, je dümmer der Fußballer, desto eher trifft er, oder?
Der cleverste Fußballer denkt im entscheidenden Moment nicht.
Okay, das klingt netter. Auch wenn wir nicht Fußball spielen, solche Blackouts, wo wir irgendwas nicht hinkriegen, kennt ja jeder. Ja, zum Beispiel, ich stehe in einer Prüfung, habe vorher gut gelernt, weiß eigentlich alles. Und dann kommt eine Frage und mir fällt einfach die Antwort nicht mehr ein. Was passiert da in unserem Hirn?
Das kann daran liegen, dass man auch zu gestresst ist manchmal. Also wenn man jetzt in eine Prüfung geht, musst du natürlich Leistung bringen. Was macht der Körper? Er passt sich an, die Hände werden so ein bisschen schwitziger, der Puls steigt, man konzentriert sich. Das sind alles Dinge, um eigentlich bessere Leistung zu bringen. Und es kann aber dazu führen, dass man in diesem konkreten Moment zu konzentriert ist. Man hat nicht mehr diese Lockerheit, um dieses ganze Wissen abzurufen, was man sich vorher angeeignet hat. Und dann passiert was, so eine negative, selbsterfüllende Prophezeiung, so ein Teufelskreis. Man sieht, man spürt, dass man gestresst ist, man spürt, dass es nicht geht, dann wird man noch gestresster, aber man sieht, dass es nicht geht, dann wird man noch gestresster und es schaukelt sich so auf. Zwei Dinge, die man dann machen kann. Also zum Ersten, man muss sich klar werden, dass diese Stresssymptome eigentlich nichts Schlechtes sind. Sie machen uns besser. Sie sind dafür da, dass man sich besser konzentrieren kann und schwitzige Hände, solange man noch den Stift halten kann und der nicht rausflutscht, ja, ist noch alles okay. Und wenn man Menschen sagt, hey, diese Stresssituation ist eigentlich dafür da, dass du bessere Leistung bringen kannst und ist gar nichts Schlimmes, dann sind Menschen tatsächlich in der Situation auch ein bisschen leistungsfähiger, weil sie sich nicht so verrückt machen. Und das Zweite ist, dass man das vorher ein bisschen simuliert, also eine Drucksituation vorher simuliert, dass es nicht so überraschend kommt, wenn man da sitzt, sondern dass man das vorher ein bisschen trainiert im Sinne von, ich schreibe eine Prüfung zu Hause gegen die Zeit beispielsweise und ich habe nur eine Chance, irgendwie Fragen, die mir irgendwie ein Freund oder sowas gibt, zu beantworten. Und solche Stresssimulationen beispielsweise setzt man auch bei Sportlern, wenn die Wettkämpfe trainieren oder simulieren. Oder wenn man jetzt für eine entscheidende Situation lernt, muss man solche Generalproben, könnte man sagen, auch haben, bei der man nur eine Chance hat zu treffen.
Trotzdem sind solche Blackouts, wenn die passieren, natürlich ärgerlich. Sie sagen ja in Ihrem Buch, die Schwächen unseres Gehirns sind unsere Stärken. Was ist denn daran gut, dass wir sowas haben?
Also in diesem Moment ist gar nichts gut. Ja, also wenn dieser Blackout da ist, dann funktioniert das nicht. Aber bei diesem Fußballspielen ist es auch sehr schön. Das ist ein schönes Beispiel dafür, was zeigt, unser Gehirn ist nicht perfekt, aber wir probieren was aus. Es ist nicht so, dass wir uns einen perfekten Plan machen und dann durchziehen. Das Gehirn hat ganz viele Pläne im Kopf, wenn es eine Aufgabe lösen soll. Manche stimmen, manche nicht. Mal setzt sich ein Falscher durch. Mal wird was unterdrückt, was gut wäre und wir haben einen Blackout. Aber wie sagte schon Roberto Baggio, nachdem er den wahrscheinlich wichtigsten Elfmeter in der Weltmeistergeschichte verschossen hat in den 90ern, Elfmeter vergeben nur diejenigen, die den Mut haben, sie zu schießen. Und darauf kommt es an. Den Mut, etwas zu machen, ist viel wichtiger, als es immer nur perfekt machen zu wollen. Das können Maschinen viel besser. Wir können uns neue Sachen überlegen, mit dem Preis, dass wir manchmal daneben liegen. Aber das ist gut investiert.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Beck, kommen wir mal auf ein leidiges Thema zurück, das wir alle aus der Schule kennen, auswendig lernen, Vokabeln zum Beispiel. Wir lernen sie, kurz darauf haben wir sie wieder vergessen. Oder ich bekomme eine neue Bankkarte mit einer PIN-Nummer, muss mir die Zahlenfolge merken. Dann bin ich 2 Wochen in Urlaub, stehe danach wieder am Automaten, ja, und plötzlich fällt es mir nicht mehr ein. Da frage ich mich doch, bin ich irgendwie doof, dass ich mir so simple Zahlenfolgen nicht merken kann?
Oder? Ich beruhige Sie, das sind Sie nicht. Damit sind Sie nämlich nicht alleine. Wie oft habe ich mir schon mein Passwort bei irgendwelchen Online-Sachen wieder neu zuschicken lassen müssen, weil man ja, keine Ahnung, immer verschiedene Passwörter braucht und dergleichen. Da stellen wir fest, das Gehirn ist eigentlich extrem schlecht darin, sich Sachen wirklich auswendig zu merken. Wir merken uns ja auch keine Vokabeln, indem wir die irgendwo in so ein Vokabelheft im Kopf ablegen und dann wieder abrufen. Und auch so eine PIN-Nummer, die wird ja auch nicht irgendwo gespeichert wie so auf einer Festplatte, sondern wir müssen es benutzen, damit das funktioniert. Sprache ist ja auch mehr als nur Wörter, die man jetzt so hintereinander sagt, sondern wie interagiere ich mit jemandem? Ganz viele Wörter, die ich jemals in dem Vokabeltest abgerufen habe oder in Vokabeln gelernt habe, einfach so in der Schule, habe ich wieder vergessen. Aber als ich in Kalifornien war ein Jahr, da habe ich so viele Wörter nur einmal gehört und sofort begriffen und kapiert, weil ich sie verwendet habe. Ich habe dieses Umfeld, ich weiß noch, wie die anderen Leute das gesagt haben, in welcher Situation das war, mit welcher Emotion das war. Und so lernen wir Sprache, so verstehen wir Sprache, indem wir sie leben. Und bei einer PIN-Nummer auch, ja. Also eine PIN-Nummer, das sind Ziffern hintereinander. Man stellt fest, wenn es so ein bisschen in Fleisch und Blut übergeht, wenn man so diese Bewegung, wie tippe ich wo auf dieser Tastatur da rein, dann merkt man sich das besser, weil es so ein bisschen in Fleisch und Blut übergeht. Und Sprache auch. Das muss irgendwann im Gehirn so eingegroovt sein und nicht einfach nur eine Vokabel nach der anderen abrufen.
Jetzt ist es ja nicht nur so, dass man manches einfach vergisst, wie zum Beispiel so eine PIN-Nummer, sondern auch, dass man sich falsch erinnert. Ja, ich erinnere mich und könnte schwören, das und das ist genau so passiert, ist es aber nicht. Woran liegt das?
Also wenn man zum Beispiel Leute fragt, die zusammen im Urlaub waren und die sollen sich daran erinnern, dann erzählen die das gleiche Ereignis ganz unterschiedlich. Das ist super interessant, weil man auch hier sieht, dass das Gehirn nicht perfekt abspeichert, was war, sondern die Erinnerung immer wieder so ein bisschen neu erzeugt. Es ist nicht so, wenn sie sich an ihre Einschulung erinnern oder, keine Ahnung, an die Führerscheinprüfung oder so, dass sie sich dann perfekt abrufen, was damals war, wie in so einem Videofilm, sondern das Gehirn erzeugt diese Erinnerung in diesem Moment. So wie ein Orchester ein Musikstück immer wieder neu spielt, versucht immer dieses Musikstück das Gleiche abzurufen, wenn man so will, aber es ist immer ein bisschen anders und wird in diesem Moment erzeugt. Und plötzlich stellt man fest, die Erinnerung ist gar nicht so genau, die ist gar nicht exakt. Je häufiger man sich erinnert, desto mehr wird dazu erfunden, desto mehr wird da vergessen dazu, desto mehr wird ausgelöscht und zum Schluss ist die Erinnerung eine einzige Fälschung. Erinnerungen sind auch nicht dazu da, dass man sich perfekt erinnert, was war. Das ist nicht der Sinn eines Gedächtnisses. Sondern der Sinn eines Gedächtnisses ist es, dass ich mich im Hier und Jetzt bewegen kann. Dass ich die Zukunft planen kann. Dass ich das, was in der Vergangenheit war, nehme, um mich jetzt sinnvoll zu verhalten.
Aber es ist bei Zeugenaussagen zum Beispiel echt problematisch vor Gericht.
Oh ja. Eigentlich müsste man sagen, Zeugenaussagen sind prinzipiell niemals 100% zuverlässig. Aber was willst du machen? Ja, wenn du einen Sachverhalt klären willst, dann ist es häufig die einzige Art, da dran zu kommen. Auch da stellt man fest, Zeugenaussagen werden im Laufe der Zeit häufig schlechter. Am Anfang erinnert man sich noch sehr genau und im Laufe der Zeit, je mehr du dich erinnerst, desto mehr findest du dazu. Und plötzlich hast du dir deine eigene Realität in der Erinnerung geschaffen. Kein Lügendetektor-Test würde das anzeigen, weil für das Gehirn ist es dann real geworden. Du hast dir die Wirklichkeit quasi eingeredet.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wenn Kevin mit seiner Freundin Chantal, einer Wasserstoffblonden auf High Heels, händchenhaltend durch die Fußgängerzone schlendert, dann denken wohl die wenigsten, dass sich die zwei Hübschen beim Harvard-Studium kennengelernt haben. Diesen schönen Satz habe ich aus ihrem Buch Irren ist nützlich zum Thema Vorurteile und Denkschablonen gefunden. Und in der Tat, auch ich hätte beim Namen Kevin und Chantal nicht auf ein Harvard-Studium getippt. Wieso ist es so, dass wir aus Kleinigkeiten Schlussfolgerungen ziehen, die unter Umständen gar nichts anderes sind als bösartige Vorurteile?
Ja, weil das unser Denken extrem vereinfacht. Also so eine Schublade zu haben, Vorurteile zu haben, Stereotypen zu haben. Man könnte auch sagen, Denkskripte, also Handlungsanweisungen, wie wir schnell denken müssen. Das macht unser Leben sehr, sehr einfach. Und das ist häufig auch sehr wichtig, weil man sollte ja nicht immer wieder das Rad neu erfinden, wenn ich irgendwo hingehe. Ich gehe in ein Restaurant, auf eine Toilette, in ein Fußballstadion, ins Auto. Das geht automatisch. Und das ist wichtig, dass sich solche Handlungsmuster einprägen. Und das machen wir auch bei sozialen Systemen. Also man hat gewisse, wie soll ich sagen, Schubladen oder Denkschablonen, die es uns einfach machen und schnell zurechtzufinden. Gefährlich wird es dann, wenn man diese Schubladen übertreibt. Beispielsweise, wenn man das auf Dinge anwendet, wo es eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Bei diesem Namen ist ganz schön. Es gibt eine schöne Untersuchung, die zeigt, dass Wirbelstürme mit weiblichen Namen als weniger gefährlich eingeschätzt werden als Wirbelstürme mit männlichen Namen. Also eine Katrina, die jetzt dann über New Orleans wegfegt, die wurde als weniger gefährlich eingeschätzt, rein psychologisch. Ist ja nur Katrina. Ja? Und da zeigt sich, diese Denkschablonen können tatsächlich dazu führen, dass man sich selber so ein bisschen selber aufs Kreuz legt. Ja.
Was passiert denn, wenn was jetzt meine Denkschablone durchbricht? Also wenn Kevin, wenn ich ihn anspreche, mir im schönsten Hochdeutsch erzählt, dass er gerade seine Semesterferien in Deutschland verbringt, ansonsten in Harvard studiert. Was passiert dann bei mir im Hirn?
Dann ist man überrascht. Und das ist etwas Besonderes. Dann stellt man häufig fest, Menschen lächeln oder lachen. Wenn man sich von seiner Denkschablone ein bisschen löst, also seine Erwartungshaltung löst, dann finden wir das überraschend und neuartig. Das ist das Wesen von jedem Witz. Witze funktionieren so. Ich baue eine Erwartungshaltung auf, ein Denkmuster und breche das. Und jeder Witz hat diesen Bruch. Und wenn dieser Bruch aufgelöst wird, dann lachen wir, weil das interessant ist. Wenn dieser Bruch nicht aufgelöst wird, dann starren wir, wie bei Zaubertricks. Dasselbe Phänomen. Erwartungshaltung, Denkmuster wird gebrochen, nicht aufgelöst, aber du starrst immerhin. Bei Witzen, das findest du interessant und lustig, bei Zaubertricks auch, da bist du angefixt und denkst dir, was ist da? Warum? Weil das Wichtigste ist in der Welt. Weil wir neugierig bleiben müssen und überrascht sein vom Neuen. Ansonsten würden wir nicht die Welt erobern, auf neue Ideen kommen oder jetzt, keine Ahnung, im Weltall auf der internationalen Raumstation sitzen, sondern dann wären wir sehr genügsam und wenig interessiert.
Aber es gibt doch auch ganz viele Leute, wo man das Gefühl hat, die kommen aus ihren Denkschablonen gar nicht raus. Ne? Also gerade im Internet, die tummeln sich dann auf irgendwelchen Weltverschwörungsseiten oder sind auf den Seiten radikaler Parteien und haben das Gefühl, ich bin total im Recht. Wieso ist es so schwer, da rauszukommen?
Man muss sagen, diese viele Geschäftsmodelle im Internet beruhen genau darauf, dass ich es Menschen gemütlich mache, in ihrer Denkschablone, in ihrem Kosmos gemütlich mache. Amazon schickt dir die Bücher vor, die zu deinen Empfehlungen passen, zu deiner Auswahl passt. Google schickt dir die Suchergebnisse vor, die zu deinen Anfragen passen. Bei Facebook werden die Sachen angezeigt, die in deinen Feed passen, weil deine Kumpels das mögen. Das andere wäre auch mal interessant. Leute, deine Facebook-Freunde mögen das gerade gar nicht, zum Beispiel. Einfach nur mal, um rauszubrechen. Aber das macht man nicht, weil man es liebt, sich selber zu bestätigen. Wir geben die Antworten, von denen wir hoffen, dass sie uns selber am besten passen. Wir schlagen Zeitungen auf, meistens um uns in unseren Ansichten zu bestätigen, weil es wundervoll ist, wenn alle unserer Meinung sind. Und das ist auch gut so, weil man sich dadurch ein konsistentes Weltbild schafft. Interessant ist aber auch, wenn man das manchmal würzt, ab und zu eine neue Meinung quasi aufnimmt, dann stellt man fest, werden Menschen kreativ. Deswegen sind Menschen kreativ, wenn sie von einer Reise zurückkommen, weil man plötzlich neue Eindrücke hat. Deswegen sind Großstädte häufig innovativer als Kleinstädte. Nicht, weil die Menschen cleverer sind, sondern weil die Wege kürzer sind, weil man mehr Chancen hat, auf andere zu treffen. Und deswegen leben wir heute in einer der aufregendsten Zeiten der Menschheitsgeschichte. Nicht, weil wir cleverer sind als die Jungs und Mädels vor 500 Jahren, sondern weil wir jetzt viel mehr Möglichkeiten haben, zu kommunizieren und auf Menschen zu treffen, die uns Feedback geben können zu unseren Ansichten. Und deswegen kommen wir auf einmal auf gute Ideen. Man muss nicht gleich seinen ganzen Freundeskreis über Bord werfen, um Gottes Willen. Aber manchmal ab und zu eine Meinung zu nehmen, die vielleicht anders ist. Wie Abraham Lincoln war es, meine ich, der gesagt hat, ich mag diesen Mann nicht, ich muss ihn noch besser kennenlernen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Jetzt haben wir ganz viel über das Hirn gesprochen, bevor mein Hirn wieder Mist baut und ich vergesse. Lassen Sie uns auch mal kurz über Sie sprechen. Sie haben erst Biochemie studiert, dann in Neurowissenschaften promoviert, haben dann parallel mit Science Slam angefangen. 2012 sind Sie dann sogar deutscher Meister im Science Slam geworden. Ich denke, Poetry Slam kennen die meisten von uns. Ja, man trägt irgendwelche Gedichte oder literarischen Texte im Wettbewerb zu anderen vor innerhalb einer bestimmten Zeit und dann bewertet das Publikum, welches das beste Gedicht war. Wie wird man deutscher Meister im Science Slam?
Also ein Science Slam, um das kurz zusammenzufassen, ist so ein Vortragswettbewerb, so ein Vortragsturnier, könnte man sagen. Man hat 10 Minuten Zeit, seine Wissenschaft zu präsentieren, sein Forschungsgebiet. Und das macht man nacheinander. Und das Publikum bestimmt dann, wer am besten und lustigsten, unterhaltsamsten, verständlichsten vorgetragen hat. Genau, und das war ganz toll. Da gab es damals so ein Vorentscheid erst, eine süddeutsche Meisterschaft, wenn man so will. Und dann konnte man sich qualifizieren für das Finale, das in Karlsruhe war. Und genau, und da war das war wunderschön. Also man trägt vor Leuten vor, die nicht unbedingt immer permanent mit der Wissenschaft, zumindest sehr wissenschaftlich, die du machst, in Kontakt kommen. Es sind ganz unterschiedliche Wissenschaftler auf der Bühne. Also Kollegen von mir auf Science Slammer, die berichten über Echsen in Süd- und Mittelamerika, über Wikingersagen, über Arbeitsrecht, über Implantate in Gelenken. Ja, also da ist die Bandbreite so groß wie die Wissenschaft. Und das macht es eigentlich ganz schön, um das mal so ein bisschen den Leuten zu zeigen und das auch so zu vermitteln, die Idee der Forschung zu vermitteln.
Ja, und man lernt natürlich dann auch wirklich sehr allgemeinverständlich zu sprechen. Das müssen Sie ja auch sonst tun. Sie beraten ja auch Firmen unter dem Titel Brain the Company. Und letztlich geht es darum, mit welchen Rahmenbedingungen können Firmen ihren Mitarbeitern helfen, möglichst effektiv oder je nach Firmenziel möglichst kreativ zu arbeiten. Fangen wir mal mit den berühmten Bonuszahlungen an. Sorgen die für mehr Motivation bei den Mitarbeitern oder eher nicht?
Also die größte Motivation ist bei Menschen drin, die keinen Bonus brauchen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich gebe dir irgendwie eine Belohnung für eine bestimmte Leistung, stellt man fest, das funktioniert nur für sehr einfache, monotone Tätigkeiten. Wenn es darum geht, zu denken, zu rechnen, zu überlegen, kreativ zu sein, da sind Bonuszahlungen eigentlich nur die zweitbeste Wahl, weil sobald man einen Bonus zahlt, fängt man an, sich auf diesen Bonus zu konzentrieren. Wie komme ich dahin, diesen Bonus zu erreichen? Da entstehen dann diese ganz paradoxen Belohnungen. Als die Eisenbahnen gebaut wurden in den USA, hat man für jede Meile so einen Fixbetrag an Dollar erhalten, einen Riesenbetrag. Und was haben die Planer gemacht? Die haben einfach ein paar Extrakurven in das Hinterland von Nebraska gezirkelt, weil das gab ja extra Dollar. Und da sieht man, es geht nicht um die beste Leistung, sondern nur um diese Belohnung zu kriegen. Und deswegen, ich kann Menschen in diesem Sinne nicht motivieren mit einer Belohnung. Ich kann ein Umfeld dafür schaffen, dass sie ihr Bestes zeigen. Und das ist viel nachhaltiger. Ansonsten nimmst du die Belohnung weg, dann ist auch der Antrieb weg.
Ja. Wie kann denn so ein Umfeld aussehen?
Menschen lieben es, selbstbestimmt zu handeln, frei zu handeln, dass sie, sobald ich für jemanden arbeiten muss, wird das schon schwierig. Soziale Anerkennung ist sehr viel wichtiger als eine Belohnung. Ein Lob ist sehr viel wichtiger als jetzt ein Geldbetrag, den ich habe. Wenn ich weiß, ich bin in einer Arbeitsatmosphäre, wo ich wertgeschätzt will, wo man sich unterstützt, wo man zusammen ein Problem bearbeiten kann und nicht, wo ich hingehe, um Geld zu verdienen, dann stellt man fest, Menschen sind sehr viel besser bei der Sache. Und nicht jede Belohnung ist schlecht, möchte ich auch nicht sagen. Es gibt viele Bereiche, das ist wichtig. Aber gerade für geistige Tätigkeiten sollte man das nicht machen. Es gibt schöne Studien, die zeigen, wenn ich Menschen in einem Vokabeltest für jede richtige Vokabel eine Belohnung gebe, dann erinnern sie sich später an weniger Vokabeln als die Leute, die gar kein Geld gekriegt haben. Und darum geht es. Nicht die Belohnung zu kriegen, sondern seine beste Leistung zu zeigen.
Aber wenn Sie da Firmen beraten, sagen Sie ja wahrscheinlich nicht nur, lobt eure Leute. Ja. Das wäre ein bisschen
alle
kurz
eine Runde
die Beratung,
lobt hier.
Genau.
Ja,
so. Sondern es geht auch um so Sachen wie, was für Möbel stelle ich hin oder wie ordne ich die Räume an, damit das gut funktioniert. Heißt es, Sie raten allen zu Großraumbüros? Oder wie
haben das kommt ein bisschen auf die Fragestellung an. Du brauchst Räume, wo du dich konzentrieren kannst, wo du ungestört arbeiten kannst, auch Räume, wo du dich mal austauschen kannst mit anderen und Räume, wo du auch nichts machst. Ja, ein bisschen rumsitzt, was essen kannst in Cafeteria und dergleichen. Großraumbüros können auch nachteilig sein, wenn sehr viel Ablenkung drin ist, sehr viel Störung, sehr viel Geräuschpegel und dergleichen. Man kann gar nicht so fokussiert in diesem Sinne arbeiten. Es ist auch so ein Hype im Moment, dass man so, keine Ahnung, jeder räumt seinen Schreibtisch auf, es gibt keine festen Arbeitsplätze mehr. Albert Einstein soll sinngemäß gesagt haben, wenn ein chaotischer Schreibtisch, ein unaufgeräumter Schreibtisch zeigt, dass einer nur Chaos im Kopf hat, was sagt dann ein komplett leerer und sauberer Schreibtisch über jemanden aus?
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Beck, wir sind jetzt kurz vor Ende der Sendung und ich muss sagen, die Zeit mit Ihnen ist wie im Flug vergangen. Woran
Schön.
Liegt das, wenn man was spannend und besonders interessant findet, dass man dann denkt, das waren bestimmt nur wenige Minuten, die ich mich mit Henning Beck unterhalten habe und wenn ich dieselbe Zeit am Bahnhof stehen müsste und auf meinen Zug warten müsste, der unpünktlich kommt, käme mir das unendlich lang vor.
Interessant, nicht wahr? Das liegt daran, dass Zeit für ein Gehirn nicht existiert. Zeit ist nichts, was ich messen könnte oder fühlen könnte, wie eine Farbe oder den Sonnenschein oder so. Zeit ist kein Sinneseindruck, sondern Zeit ist ein Konstrukt des Gehirns. Und das Gehirn misst jetzt nicht in Sekunden oder Stunden. Sekunden und Stunden sind eine Erfindung unserer Welt, sondern ein Gehirn misst Ereignisse. Und je mehr intensive Ereignisse passiert sind, desto mehr wird es auf dieser, ich sag mal, geistigen Zeitachse im Gehirn, da gibt es spezielle Hirnregionen, dieses Zeitempfinden steuern, je intensiver die Momente, desto länger wird es in der Rückschau. Und wenn man sagt, okay, es war besonders flüchtig, besonders kurzweilig, dann wird es in der Rückschau besonders lang gedehnt. Wenn aber sich gar nichts ändert, es passiert nichts. Du sitzt da und wartest auf den Zug oder keine Ahnung, machst immer dasselbe jeden Tag, immer den gleichen Weg zur Arbeit, dann wird das in der Rückschau immer kürzer, weil das Gehirn sagt sich, da ist ja nichts Neues passiert, keine neuen Ereignisse, also kein Platz auf der Zeitachse.
Das heißt, in dem Moment, in dem ich es erlebe, kommt mir das Warten auf den Zug unendlich lang vor. Im Nachhinein spielt es aber gar keine Rolle mehr, dann wird es total kürzer. Das heißt, das Gespräch mit Ihnen, das mir so schnell vorkam, wird mir im Nachhinein länger vorkommen,
als
das Warten auf den Zug.
Ja, beim Zug ist es so, wenn das natürlich so brutal lang ist, dass du da wirklich auch körperliche Schmerzen hast, dass es so intensiv wird, dann erinnerst du dich lang dran. Aber ganz viele Momente, wo man gewartet hat, an die erinnert man sich ja gar nicht mehr. In Summe haben Menschen wahrscheinlich schon tagelang irgendwo gewartet, aber da erinnert man sich nicht mehr dran.
Hat man also Lebenszeit verloren?
Ja, man kann aber auch welche gewinnen. Man kann sich quasi selber Zeit erschummeln oder ersimulieren, wenn man das so will, indem man sein Leben abwechslungsreich gestaltet, indem man es verändert, indem man was Neues macht, indem man neue Eindrücke kriegt. Und dann fängt das Gehirn an zu sagen, okay, das ist ja was Neues, das ist noch nicht passiert, das ist was Andersartiges und das wird dann auf dieser geistigen Zeitachse auch besonders gedehnt. Und deswegen, wenn man viel Lebenszeit haben will und der Rückschau sich an ein tolles, langes Leben erinnert, dann ist es immer ein besonders abwechslungsreiches Leben.
Das klingt gut. Dann haben wir es selber in der Hand, wie lange
so
unser
es.
Leben ist. Zumindest
so ist
subjektiv empfunden.
Und man sollte auch klar werden, das Kurzweilige ist eigentlich das Schöne. Nur weil es vorbeigeht, können wir es genießen. Man stellt sich vor, wir würden 300 Jahre lang leben oder was weiß ich, ewig lang leben. Warum sollst du dann den Moment noch genießen? Da kommt ja wieder irgendein anderer. Die Schönheit des Augenblicks entsteht doch eigentlich dadurch, dass er vorbeigehen kann. Ja.
Henning Beck, Sie haben mit dem spannenden Gespräch sehr zu meiner Lebenszeitverlängerung beigetragen.
Sehr gern. Ja.
Danke für die vielen Erleuchtungen. Und ich habe jetzt noch als kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Eine Überraschung für Sie. Sie
Oha.
Wissen ja, das Hirn liebt Überraschung.
Oha.
Und zwar dachte ich, nachdem Sie mir so viele Erleuchtungen bereitet haben, bereite ich Ihnen auch eine. Ich habe für Sie diese schöne Hirnlampe.
Oh, wie cool ist das denn?
Die kann man auch anschalten.
Das ist ja cool.
Und leuchtet dann in diversen Farben. Und wechselt auch
ja,
die Farbe.
Ja, schick. Ja, das ist schön. Dankeschön.
Viel Spaß damit und alles Gute.
Besten Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.